Hallo zu einer neuen Episode von In guten Händen at Dobritzberger, dem Podcast rund um Leben, Tod und Trauer. Ich bin Nora Meyer und gemeinsam mit dem Linzer Bestatter-Ehepaar Julia und Martin Dobritzberger spreche ich monatlich über alles rund um diesen so spannenden Themenkreis. Liebe Julia, lieber Martin, herzlich willkommen erneut im Podcaststudio.
Danke.
Schön, dass wir wieder beisammen sind.
Der Tod eines lieben Angehörigen, ja, das ist ja ein Gedanke, den wir gern ganz weit wegschieben von uns, so nach dem Motto, naja, reden wir später mal drüber. Doch wir wissen nicht, und das ist Fakt, wann der Zeitpunkt da ist, und dann sind wir plötzlich mit einem Todesfall konfrontiert und natürlich mit allem, was damit zusammenhängt. Und was passiert dann eigentlich genau? Was ist im Ernstfall zu tun und zu organisieren? Das wollen wir heute in Episode 3 klären. Und ja, Julia, Martin, wir haben damit natürlich mit euch beiden die besten Ansprechpartner. Ich würde jetzt gleich einmal starten mit einem konkreten Beispiel sozusagen. Es gibt einen Todesfall in der eigenen Familie. Klar, ich bin komplett überfordert, es ist vielleicht überraschend passiert über Nacht. Trotzdem, eben, es muss was passieren, es muss organisiert werden, es muss was geplant werden. Was sind denn da dann die ersten Schritte? Und vor allem, wie unterstützt ihr dabei, wenn ich euch anrufe?
Nora, es ist genauso, wie du sagst, also zum Telefon greifen, uns anrufen. Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar, ab 18 Uhr ist es immer so, dass das Telefon dann, also nach Büroöffnungszeiten, ist es so, dass das Telefon auf Martin oder mich weitergeleitet ist und wir begleiten dann Schritt für Schritt. Das heißt im ersten Fall, dass man einen Totenbeschauarzt organisiert, wenn zum Beispiel der Sterbefall außerhalb des Krankenhauses ist. Im Krankenhaus braucht man den nicht so organisieren, weil eben über die Prosektur dann die Totenbeschau gesichert ist. Und dann rufen wir wieder zurück und sagen, wie geht's weiter? Also wir versuchen einfach die Angehörigen Schritt für Schritt zu begleiten. Wann kommt der Totenbeschauarzt voraussichtlich? Sind noch andere Angehörige zu verständigen, die auch kommen wollen oder sollen? Das ist ja oft, dass Angehörige an solche Sachen nicht denken. Da ist unsere Aufgabe, einfach in dem Moment zu sagen, gibt es jemanden, der ihnen jetzt in der Situation gut tun würde, dann ruf es den an, der kann gerne kommen. Oder sollen wir noch warten, dass noch jemand, was weiß ich, die Kinder leben in Wien beispielsweise, sollen wir warten, bis die Kinder da sind, dass sich die Kinder auch noch zu Hause verabschieden? Also für uns ist ja der Moment des Abschieds zu Hause unglaublich kostbarer. Den kann man nicht mehr wiederherstellen. Und insofern laden wir die Angehörigen ein, rufen sie wen an, der ihnen jetzt gut tut, nehmen wir uns Zeit. Also ich glaube, das Wichtigste ist die Komponente Zeit. Und durch diese Zeit begleiten wir einfach Schritt für Schritt.
Also das Wichtigste, höre raus, ist einmal bei euch anzurufen, weil im Endeffekt wird man dann durchgeleitet. Und ich stelle mir das ja eben gerade in einer emotional extremen Ausnahmesituation ganz schwierig vor. An was soll ich jetzt alles denken? Ja. Und da bekommt man sozusagen schon am Telefon die Hilfe.
Ja, also das geht auch so weit, dass wir sagen, gibt's Bekleidung, die der Persönlichkeit des Verstorbenen entspricht? Vielleicht fühlen sie sich jetzt in der Lage, dass sie die Kleidungsstücke raussuchen. Das muss jetzt nicht der Anzug sein, den er im Leben nicht getragen hat, sondern das soll wirklich eine Kleidung sein, die einfach der Mensch gern getragen hat, so wie ihn in Erinnerung haben möchte. Oder gibt es jemand, der sehr organisatorisch ist, der seinen Halt in der Organisation findet, dem kann man sagen, möchten Sie vielleicht Dokumente raussuchen? Brauchen Sie Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis? Also es kommt immer auf den Anrufer drauf an und wir versuchen das Gespür zu haben, was tut dem jetzt gut? Wie findet der in der Situation, in der Ausnahmesituation wieder Halt? Und so versuchen wir anzuleiten.
Also das Wichtigste ist die Kombination aus einerseits sich Zeit lassen, mit all dem, was einem gerade gut tut, brauche ich Familie um mich, brauche ich Zeit, mich am Verstorbenen oder an der Verstorbenen zu verabschieden. Wie viel Zeit hätte ich da gerne? Und das kann ja auch gut tun, beim Verstorbenen nochmal zu verweilen, die Haare zu kämmen, den Verstorbenen zu berühren. Der Verstorbene ist weder giftig noch sonst in irgendeiner Form bedenklich. Das heißt, es gibt nichts, was unmittelbar getan werden muss. Und gleichzeitig hat man mit uns einen Ansprechpartner, der jederzeit erreichbar ist. Und immer ein Mensch. Das heißt, man kommt nicht aufs Band oder in ein Callcenter, sondern man hat jemanden an der Hand, den man ganz persönlich aus seiner Situation heraus fragen kann, um die Antworten, die einem gerade wichtig sind. Und das wollen wir leisten. Und deswegen, wie gesagt, heben auch wir selber ab, damit wir sicherstellen können, dass die Antworten profund sind, dass sie allumfassend sind. Sei das jetzt von organisatorischen Fragen, wie es jetzt Schritt für Schritt weitergeht, aber auch menschlichen Fragen. Und dass wir eben auch unsere Aufgabe darin sehen, vielleicht Dinge anzustoßen, eben wie auch die Familie herzuholen. Denn man muss sich vorstellen, würden wir das nicht erwähnen, dann wird vielleicht die Überführung auf den Friedhof veranlasst und nachher fällt einem dann erst ein, dass man noch einen Bruder oder Schwester hat, die irgendwo auswärts wohnt und die hatten dann gar nicht die Möglichkeit. Das heißt, da sehen wir schon die Verantwortung auch ein wenig bei uns, solche Dinge anzuregen, damit eben auch nachhaltig ein guter Abschied gelingen kann.
Stichwort guter Abschied. Glaubt ihr schon, dass es das braucht, dass man den Verstorbenen noch einmal sieht? Oder gibt es vielleicht auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte es aber gar nicht mehr? Ist das individuell irgendwie?
Also wenn der Todesfall zu Hause eintritt, dann ist es ja so, dass man den Verstorbenen sieht. Insofern lässt sich das in dieser Situation auch gar nicht vermeiden. Wo wir fest davon überzeugt sind, ist, dass die Würde eines Menschen sich immer auch in seiner Kleidung reflektiert. Das heißt, die Kleidung, die wir tragen, ist ja ein Statement nach außen. Und wenn ich jetzt einen Verstorbenen vielleicht auch nach einer erfolglosen Reanimation durch den Notarzt oder im Nachthemd vor mir liegen habe, dann ist das ein anderes Bild, als wenn wir nach Hause kommen, zu den Menschen ankleiden, in die Kleidung, die der Verstorbene oder die Verstorbene auch sonst getragen hätte, wenn sie das Haus verlassen hätte. Und dann kann ich mich an diesem Bild noch einmal verabschieden. Dann ist das ganz eine andere Wahrnehmung, weil ich auf einmal auch die Persönlichkeit des Menschen sichtbar vor mir habe.
Und dann ist vielleicht auch diese Hemmung, leichter. Oder? Diese Hemmung, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, einfach, dass da vielleicht viele Menschen, eben bis du gesagt hast, der Verstorbene ist weder giftig noch schaut komisch aus, er schaut ja ganz normal aus. Aber natürlich wirkt es vertrauter, wenn er in der Kleidung ist, die er gern angehabt hat.
Im Gegenteil, wirken Verstorbene oft sehr friedlich. Und es ist sehr beruhigend, wenn man das Gefühl hat, dass Verstorbene einen friedlichen Ausdruck haben, weil man dann die Idee davon hat, dass es ihnen gut geht. Und gerade wenn die zurückliegende Zeit vielfach von Schmerzen, Krankheit, Einschränkungen und dergleichen begleitet war, dann ist das eine sehr versöhnliche Situation für Angehörige. Notwendige Dinge wie den Totenbeschauarzt, den organisieren wir und da informieren wir Angehörige, so gut es geht, dass sie einen zeitlichen Horizont haben. Und dann vereinbaren wir mit ihnen gemeinschaftlich, wann es für sie gut wäre, dass wir kommen. Und sollte sich das dazwischen ändern, man kann ja jederzeit anrufen und man wird bei uns immer auf Verständnis stoßen. Und danach würden wir dann alle weiteren Schritte in die Wege leiten, das heißt uns einen Termin vereinbaren, wann es eine Besprechung im Büro gibt, wann der Termin für die Trauerfeier sein wird. Das sind Dinge, die im ersten Moment noch gar nicht so wesentlich sind, sondern da geht es um dieses erste Abschiednehmen, aber das sicher auch eine der intensiveren Formen ist, wenn man bedenkt, dass wenn nachher oft die Einäscherung folgt und die Trauerfeier dann an der Urne stattfindet, dann ist der Moment zu Hause das letzte Mal, wo ich den Verstorbenen in seiner Leiblichkeit sehe. Und das kann schon für viele wichtig sein. Ich würde zumindest fragen. Es muss ja nicht jeder kommen, es kann jeder so halten, wie er möchte, aber auch gefragt zu sein und selber entschieden zu haben, ich möchte oder ich möchte nicht, ist, glaube ich, ein großer Wert.
Ich finde, das hat auch sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie die Angehörigen in einer Ausnahmesituation in der absoluten Überforderung wiederfinden. Und da sehe ich es als unsere Aufgabe, dass wir einen emotionalen Rahmen schaffen, dass die Angehörigen gute Entscheidungen für sich treffen. Und Abschied am Verstorbenen zu nehmen, kann ich dann, wenn es auch der emotionale Rahmen das auch hergibt. Und das heißt für mich, dass der Verstorbene gesäubert ist. Das heißt, dass der Verstorbene in der Kleidung vor mir ist, die er auch im Leben gern getragen hat. Also dass wirklich dieser Abschied mit Persönlichkeit ist. Und wir haben da Erfahrungen auch aus unserem Familienkreis, wo einfach eine Reanimation war und er war nicht mehr zu retten. Und wir haben dann vor Ort angekleidet, wie wir es bei jedem Verstorbenen tun. Und dann war erst ein Abschied nehmen überhaupt möglich. Vorher mit dem zerschnittenen Shirt wäre das nicht möglich gewesen. Also es geht darum, einen emotionalen Rahmen zu schaffen, dass Abschied möglich ist, dass es zumutbar ist, dass es, und die Angehörigen sehen trotzdem immer den Verstorbenen. Die sehen durch die äußere Hülle ins Herz. Also die sehen den Menschen mit seiner Persönlichkeit. Dass da ein Abschied möglich ist, das ist ein Teil unserer Aufgabe.
Vielleicht auch ganz wichtig, eine Lanze für das Sterben im institutionellen Umfeld zu brechen. Es ist so, dass natürlich vielleicht der vielfache Wunsch da ist, zu Hause zu versterben, als ein idealtypisches Bild des Abschiednehmens. Und gleichzeitig ist es aber so, dass viele Menschen das auch ziemlich fordert. Das heißt, zu versterben im Krankenhaus heißt mittlerweile auch dort Zeit zu haben, sich auf der Station und nicht in der Positur, sondern wirklich auf der Station, dort, wo der Mensch vorher ja auch behandelt worden ist und in sein Bett gehabt hat, sich dort nochmal verabschieden zu können. Ganz besonders auf Palliativ- und Hospizstationen, die eine unglaublich menschliche Begleitung bieten, enorm Halt geben können. Das heißt, der Abschied soll im absoluten Fokus am Anfang stehen, genauso im Altersheim. Und erst danach kommt alles weitere Organisatorische, wobei man sich natürlich dessen schon versichern kann. Das heißt, ich kann natürlich im ersten Moment anrufen und sagen, wir haben einen Sterbefall und wir werden dann ermutigen, sich die Zeit zu nehmen. Und wenn jemand sagt, für mich passt das so, ich brauche es nicht mehr oder ich möchte auch gar nicht mehr hinkommen, dann ist das für uns genauso in Ordnung. Das wird also nicht gewertet, sondern angenommen, wie es für jeden Einzelnen passend ist.
Darf man eigentlich, also darf, natürlich darf man, aber sollte man Kinder zum Verstorbenen auch mitnehmen? Wie seht ihr das oder wie erlebt ihr das in der Praxis, wie das gelebt
wird? Ich würde die Kinder einfach fragen. Also ich glaube, wieder, es braucht den emotionalen Rahmen, dass es Kindern ermöglicht, überhaupt Abschied zu nehmen. Das heißt, der Verstorbene ist angekleidet. Das heißt, die Situation ist so, dass das Kind auch eine Begleitung hat, die in dem Moment stabil genug ist, das Kind Schritt für Schritt zu begleiten. Also ich halte nichts davon, ein Kind einfach hinzuziehen und zu sagen, so schaut's aus. Sondern, dass das jemand ist, das muss jetzt nicht unbedingt vielleicht die nächste Angehörige sein, die emotional total gefordert ist, sondern vielleicht der Tante oder sonst eine Vertrauensperson, die mit dem Kind Schritt für Schritt sich annähert. Und dann einfach das Kind fragt, möchtest du den Opa noch einmal angreifen? Möchtest du ihn berühren? Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, mir war es ganz wichtig, meinen Opa noch einmal anzugreifen, weil ich so wahrhaben können, ja, der ist wirklich verstorben. Die Temperatur ist anders, seine Haut fühlt sich anders an. Das war für mich ganz eine wichtige Erfahrung. Und deswegen bin ich schon dafür, dass man es Kindern ermöglicht, aber halt ohne Zwang, ohne Bewertung und mit ganz viel Zeit.
Und wenn man möchte, dass Kinder einen guten Umgang mit dem Tod oder auch mit dem Sterben haben, dann ist es natürlich gut, sie vorher schon vorzubereiten. Das heißt, Krankheiten nicht zu verschweigen, auch das drohende Sterben allenfalls schon mal anzusprechen, mit ihnen darüber zu philosophieren, wie das sein könnte. Diese Situation, das bereitet einerseits ein wenig den Boden für den Abschied selber und auf der anderen Seite, aber dann auch nicht ein Setting zu schaffen, das mit dem vorher besprochenen völlig im Widerspruch steht. Das heißt, wenn eine lange Krankheit vorangegangen ist und am Schluss war eine Behandlung klassischerweise durch den Notarzt, die Pads sind noch aufgepickt, der Verstorbene ist womöglich intubiert, das Leiberl ist aufgeschnitten, es liegen noch die Medikamentenverpackungen und dergleichen mehr herum im Zimmer, dann ist es sicher ein Setting, das da im krassen Widerspruch steht und dann viele Fragen und Unsicherheiten aufwirft bei Kindern, weil da die Fantasie natürlich eine ganz große Rolle spielt. Und insofern da vorher darüber zu schauen, ist das ein passender Rahmen, der für Kinder geeignet ist, der auch in dem Lichte steht dessen, was wir vorher besprochen haben, und gleichzeitig unter all der Freiwilligkeit Kinder zu fragen, auch vielleicht, wie weit möchtest du zum Verstorbenen gehen? Man kann ja nicht entweder nur Ja oder Nein sagen, sondern es kann ja sein, dass ich mich auf 5 Meter annähere, aber näher möchte ich dann nicht hingehen, und dann ist das genau die Distanz, die für das Kind richtig ist. Und dann tut es auch gut, als Angehöriger, als Erwachsener daneben stehen zu bleiben und zu sagen, das akzeptieren wir jetzt auch so. Und wenn du noch einen Schritt gehen möchtest, gut. Und wenn nicht, dann drehen wir wieder um und dann gehen wir.
Wir werden eh in einer weiteren Episode auch nochmal drüber sprechen, wie man Kinder gut begleiten kann. Aber da finde ich auch einen schönen Impuls, dass man Kinder fragt, möchtest du noch was mitgeben? Möchtest du nur eine Zeichnung mitgeben? Möchtest du nur in den Garten gehen und eine Blume für die Oma pflücken und die einfach in den Sarg legen? Also einfach, dass man ihnen kleine Gesten ermöglicht, damit sie ihre Verbindung ausdrücken. Können wir Großen ja auch. Also es wäre auch für die Erwachsenen oft eine schöne Geste, wenn man sagt, ich möchte nur irgendwas mitgeben, ich möchte was tun.
Und es ist die Handlungsermächtigung, also die Idee, was werde ich denn tun, wenn ich dann dort bin? Und die erleichtert uns die Situation, weil wir einen Plan haben. Wir Menschen funktionieren ja auch so. Und dann, wenn ich dort vor Ort überfordert bin, dann erinnere ich mich auf meinen Plan, auf die Idee, ich habe eine Zeichnung mit, ich schreibe einen Brief, ich lege eine Blume hin und dann tue ich das oder eine Kerze anzünden, ein Fenster aufmachen, was auch immer mir gut tut. Und dann kommt man durch dieses Eis, das man dann bricht, ein wenig in das Handeln hinein.
Und es ist die Erfahrung, ich schaffe etwas. Mhm. Auch in dieser Ohnmacht der Situation, ich bin fähig, etwas zu tun. Und das ist ganz eine wichtige Erkenntnis, also diese Selbstwirksamkeit, ja, die in kleinen Gesten einfach sie zeigt.
Stichwort Plan, trotzdem, es geht ja dann weiter. Also wir haben jetzt die Verabschiedung sozusagen im Idealfall zu Hause oder theoretisch auf der Palliativstation im Krankenhaus, die ja auch Halt geben kann, wie du gerade angesprochen hast, Martin. Aber wie geht's dann weiter? Wie viele Tage dauert es im Normalfall zwischen einem Todesfall und dem Begräbnis? Was macht man bis dahin? Ich meine, wir werden nochmal eine eigene Folge natürlich zum Thema Begräbnis machen, aber vielleicht grob eingegrenzt, was ist zu tun? Wann wird der Verstorbene abgeholt? Wie geht es dann weiter?
In Oberösterreich ist es so, dass der Verstorbene 24 Stunden zu Hause verbleiben darf,
okay,
ohne dass eine weitere Genehmigung oder Bewilligung notwendig wäre. Und insofern ist das der Zeitrahmen, der auch für die Totenbeschau offen steht und in dem sich Angehörige, auch wenn sie von weiter her kommen, zu Hause verabschieden können. Im Heim, im Krankenhaus ist es meistens etwas kürzer, klarerweise, weil ja auch die Zimmer dort wieder gebraucht werden. Da besteht dann die Möglichkeit, sich auf der Prosektur zu verabschieden. Im Weiteren ist es dann so, dass man in einem Gespräch zwischen uns und den Angehörigen ganz klar bespricht, wann wird der Termin für die Trauerfeier sein, wie soll eine Begleitung der Trauerfeier aussehen, soll das eine pfarrliche Begleitung sein oder soll das eine säkulare Begleitung, also durch einen Trauerredner oder Trauerrednerin sein. Das heißt, da werden die Wünsche und die Bedürfnisse der Familie gesammelt und dann in eine Form gebracht, die für sie passend und richtig erscheint, um am Friedhof dann in einer Öffentlichkeit Abschied zu nehmen. Das ist ja was völlig anderes als zu Hause, wo man unter sich ist im Kreis der Familie oder dann eben auch alle anderen einlädt. Und in diesem Einladen, da findet sich eines der großen Hemmnisse, denn der Postversand ist mittlerweile doch schon etwas langsamer geworden. Und insofern braucht man mehr Zeit. Die meisten Begräbnisse sind also zwischen einer Woche und 10 Tage nach dem Todesfall. Das geht sowohl mit dem Sarg, also mit der Urne, sich aus in Oberösterreich. Und die Form dieser Bestattung, sei es welche Musik gespielt wird, insbesondere auch eine Musik, die der Persönlichkeit des Verstorbenen entspricht oder die auch die Familie in ihrem Dasein und in ihrem Abschied stärkt. Das soll also keine Musik sein, die jetzt ein Salz auf die Wunde streut, sondern eigentlich eine, die einen unterstützt. Das wird dann dort besprochen, genauso wie die Ausgestaltung sein soll, ob man Fotos zeigen möchte aus dem Leben des Verstorbenen, um vielleicht eben das Leben und die Persönlichkeit dort vor Ort nochmal griffiger zu machen und zu ergänzen. Das sind Dinge, wo wir wirklich Schritt für Schritt durchführen mit der Idee, dass wir nichts einreden wollen, sondern schauen, was da ist. Und somit nachhaltig einen Abschied gemeinsam planen, von dem man auch ein Jahr später noch der Meinung ist, das war genau so gut und richtig, wie wir es damals angelegt haben.
Also es ist quasi, wenn ich das jetzt raushöre, genug Zeit natürlich, um sich zu verabschieden, auch wenn es einen gesetzlichen Rahmen gibt, 24 Stunden. Aber ihr sorgt dafür, dass das trotzdem in dem Rahmen zum Angehörigen passt, wo man das emotional zumuten kann. Und dann geht es weiter in Gesprächen um die Planung des Begriffs. Der Trauerfeier und das passiert dann innerhalb von, du hast gesagt, bis zu, ich glaube, 10 Tagen.
10 Tagen. Mhm. Genau, und sollte jemand jetzt akribisch mitgeschrieben haben, es gibt dafür für alle Eventualitäten Checklisten auf unserer Homepage, die man herunterladen kann, wo genau diese Schritte aufgeführt sind und eben vor allem, und das ist wirklich so eigentlich die erste Form des Kontaktes, das Telefon, das 24 Stunden am Tag, 365 Tage, an dem Schalter sogar einen mehr, besetzt ist, wo jemand da ist, der sich auskennt, der gut weiß, wie Begräbnisse, wie Abschied geplant wird, aber vor allem auch, welche organisatorischen Schritte zu setzen sind und der auf die individuelle Situation eingehen kann. Mhm. In all den Einzelheiten, wie sie sich dann darstellen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dieses Vertrauen haben zu dürfen. Da ist jemand, den ich anrufen kann, der mich als Mensch wahrnimmt in meinen Bedürfnissen und daraus mit mir gemeinsam einen Abschied gestaltet.
Mit dem ich auch meine Nöte in dem Moment besprechen kann. Also da kommen ja alle möglichen, vor allem ich finde immer die manche Probleme in der Nacht sind sie viel größer. Ja. Weil da ist man allein, da ist man auf sich gestellt und das ist unglaublich hilfreich, wenn man dann ein menschliches Gegenüber hat, mit dem man seine Sorgen wie, ich weiß nicht, ob das Lieblingskleid meiner Mutter jetzt noch passt, kann ich es trotzdem herauslegen. Und dann sage ich, natürlich können wir es herauslegen. Oder dass man sagt, vielleicht möchten sie jetzt die Haut von ihrer Mama noch eincremen. Also dass man so kleine Gesten und so kleine Impulse einfach setzt. Ich empfehle auch immer, dass man sich ein Blatt Papier und einen Stift zur Seite legt, weil manchmal fällt die Lieblingsmusik zum unmöglichsten Zeitpunkt ein und dann sagt man, das war das Lieblingslied und das würde ich gern bei der Trauerfeier spielen, dann schreibe ich es auf.
Ja. Oder ganz wichtig sind auch Angehörige, die man verständigen möchte. Also die fallen einem auch nicht in chronologischer Reihenfolge alphabetisch sortiert ein, sondern die kommen so nach und nach und dann denken sie, du meine Güte, Martin, ja, Onkel Fritz müssen wir noch einladen, ja, und die Tante.
Und ich kann mich erinnern, ihr frisch nach der Bestatterprüfung, also nach der Bestattermeisterprüfung, habe ich einen Todesfall in der eigenen Familie gehabt und ich war so überfordert und habe Martin gebraucht, der mir solche Impulse gibt. Er sagt so, Julia, und jetzt schreibst du das Lieblingslied, wann es da auffällt. Und ich war so dankbar, dass er mir diesen Impuls zur richtigen Zeit gibt. Weil oft in der Beratungssituation bei uns im Büro fällt einem das womöglich dann gerade nicht ein. Ja, ja. Und so, wenn man das vorher mal gesagt hat, da gibt's ein Blatt Papier, da kann man einfach solche Ideen draufschreiben, wunderbar, dann kann ich das dann mitnehmen. Alles, was mir Sicherheit gibt, was mir in dieser Schwere der Situation ein Stückchen das Gefühl von Kontrolle gibt, ist gut und hilfreich.
Das bringt mir nämlich eher auch noch zur letzten Frage eigentlich schon wieder, und zwar, hilfreich ist ja natürlich auch, wenn die Person, die dann betroffen ist, schon zu Lebzeiten vielleicht so eine Art Begräbnismappe vorbereitet hat, wo das schon alles drinnen steht. Würdet ihr sowas auch empfehlen?
Also ich habe eine Trauerfeier gestaltet mit einer Tochter und die mir dann gesagt hat, man sieht das unglaublich unheimlich oder ungewohnt empfunden, dass ihre Mutter vorher mit unserer Vorsorge abgeschlossen hat. Also ihre Mutter hat die Urne ausgesucht, ihre Mutter hat die Musikstücke ausgesucht, ihre Mutter hat bei uns Adressen hinterlegt, an wen wir die Party, also ihre Mutter hat das ganze Begräbnis und sie hat das total irritiert. Und jetzt ist sie aber unglaublich froh, weil sie kann sich auf ihre Trauer fokussieren. Und sie hat das Gefühl, es ist so, wie es ihre Mutter sich gewünscht hätte. Die hat sogar die Blumen ausgesucht. Also die Tochter, ich kann es nur, die Rückmeldung der Tochter war, sie war total erleichtert und es war ja eine große Hilfestellung.
Also man hat in der Situation das Gefühl, man macht es richtig, weil es den Wünschen der Verstorbenen entspricht. Und ich glaube, das ist die große Erleichterung bei all den Wünschen, die schon deponiert sind. Und das kann jetzt eine Bestattungsvorsorge sein, das kann aber auch ganz lapidar ein Zettel Papier sein, auf dem man so seine eigenen Ideen, Wünsche und Vorstellungen notiert und vielleicht in die Dokumentenmappe gibt, weil die Dokumente werden am ehesten gesucht und gebraucht und insofern findet man sie dort auch. Und das kann aber auch im gemeinsamen Gespräch schon zu Lebzeiten sein, wo man sich einen oder anderen Wunsch vom Herzen spricht und dem anderen mitgibt. Und ich glaube, dass dieses Miteinanderreden sehr befreiend sein kann für beide Seiten. Einerseits, wenn man weiß, ich habe jetzt den Angehörigen Ideen mitgegeben und wenn sie es anders machen, ist es auch recht, aber sie haben zumindest eine Vorstellung. Und diejenigen, die es hören, die empfinden es dann doch als einen tiefen Einblick auch in das Leben der Menschen, weil wer weiß schon, welche Musik seine Eltern gerne gehört hätten. Das ist jetzt auch nicht so durch die Bank der Fall. Und dafür gibt es auch einen Leitfaden bei uns auf der Homepage zum Runterladen, der ist kostenlos und dann kann man den auch selber ausfüllen und bei sich ablegen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach sagen, was man sich wünscht, ganz offen, ohne dass man sich die Frage stellt, darf man das überhaupt, geht das, ist das eigenartig oder nicht, sondern gerade heraus. Und gerade als Bestatter haben wir ja viel Verständnis für die Menschen in ihrer Situation und können es auch aus eigenen Erfahrungen nachvollziehen. Und dann werden wir sehen, dass wir die Bedürfnisse hinter den Wünschen oder die Wünsche selber erfüllen, soweit das eben auch möglich und machbar ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, diese Ermutigung, mal zu sagen, was man sich denkt.
Vielen Dank, lieber Martin. Das waren jetzt sehr schöne zusammenfassende Worte und ich nehme mir vor allem aus dem Gespräch mit, ihr seid erreichbar für mich auf eurer Website dobretzberger.at oder eben unter eurer Telefonnummer. Das heißt, wenn ich Hilfe brauche in diese Richtung, Unterstützung brauche, kann ich euch jederzeit anrufen im Todesfall.
Sehr gerne.
Ja, das war eine neue Episode von In guten Händen @Dobretzberger. Wir haben viele Fragen rund um das Thema Todesfall, was ist hier konkret zu tun, ein Leitfaden quasi versucht zu beantworten. Nähere Infos, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr natürlich eben auch auf der Website von Dobritzberger, www.dobritzberger.at. Bitte auch nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, zum Beispiel auf Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Eine neue Episode von In guten Händen erscheint wieder in einem Monat. Vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, lieber Julia.
Sehr gerne. Danke.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.